Wir sprechen in der heutigen und letzten Freitags-Infolora-Sendung dieses Monats über die globalen kapitalistischen Interessen und die Profiteure in der Schweiz. Im ersten Teil zum globalen Kontext beziehe ich mich auf Bücher, von denen ich Zahlen und Informationen zitieren werde und verschiedene Informationen aus dem Internet. Im zweiten Teil geht es dann um die Milliarden, welche nicht in Rüstungskonzerne gesteckt, sondern von staatlichen wie privaten Firmen und Organisationen verschlungen werden. Und dies unter dem Namen des Wiederaufbaus und der humanitären Hilfe. Im dritten Teil komme ich auf die Schweiz zu sprechen. Dabei geht es mir vor allem um die hier ansässigen Rüstungskonzerne und deren Geldmacherei mit internationalen Konflikten. Und zum Schluss noch ein paar Worte gegen die ganze Scheiße der Rüstungsindustrie. Der ganze Hauptteil wird mit Musik von Crass begleitet, einer Anarcho-Punk-Band aus England, welche sich für die direkte Aktion, für die Tierbefreiung und gegen den Krieg einsetzte. In den späten 70er und frühen 80er Jahren waren sie Teil der Bewegung für nukleare Abrüstung. Nun komme ich zum ersten Teil, die Kriegsindustrie, der eher trocken ist, dafür kurz gehalten. Bei der Suche nach Informationen über die Kriegsindustrie stellte sich schnell heraus, dass es eine Schlacht von Zahlen ist und daher werde ich nur einzelne Fakten nennen. Für detailliertere Informationen empfehle ich die Seite von SIPRI.org. Laut dem Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut SIPRI wurde im Jahr 2015 global 1676 Milliarden Dollar für militärische Zwecke ausgegeben. Die USA alleine hatte letztes Jahr 596 Milliarden Dollar in die Kriegsindustrie investiert, gefolgt von China mit 215 Milliarden Dollar, was ein Anstieg von 7,4% zum Jahr 2014 ist. An dritter Stelle ist Saudi-Arabien, welche 87,2 Milliarden Dollar für die Rüstungsindustrie ausgab. Anzumerken hier ist, dass Saudi-Arabien ein wichtiger Geschäftspartner der Schweizer Rüstungsindustrie ist, die wiederum in kriegerischem Konflikt mit Jemen steckt. Russlands Ausgaben für militärische Zwecke beträgt 66,4 Milliarden Dollar, gefolgt von Großbritannien und Indien, welche beide im Jahr 2015 knapp über 50 Milliarden Dollar ausgaben. Die Bundesausgaben fürs Militär in der Schweiz sind für 2015 67 Millionen Schweizer Franken, aber dazu komme ich noch im dritten Teil. Laut Zahlen von 2008 beschäftigten alleine die sechs größten Rüstungsunternehmen der USA über 662.000 Mitarbeiter, was bei einer Bevölkerungszahl von 318 Millionen ein beträchtlicher Teil der Gesellschaft ausmacht. Nun kommt der Song "They've Got a Bomb" von Crass. Zweiter Teil, Profit im privaten Sektor. Schon vor dem 11. September 2001 hat die amerikanische Regierung sogenannte Staatsaufgaben an private Unternehmen ausgelagert, wobei natürlich die involvierten Politiker selbst eine goldene Nase verdienten. So erhielt zum Beispiel Dick Cheney einen Kostenzuschlagsvertrag von der Regierung für sein Unternehmen Halliburton und Cheney war gleichzeitig Verteidigungsminister unter Bush Senior. Dieser Kostenzuschlagsvertrag deckte alle Ausgaben und sicherte eine garantierte Profitzahlung für die zukünftigen Geschäfte. 1995 baute Halliburton seine Geschäftsbeziehung unter der neuen Regierung Clinton zum US-Militär weiter aus und übernahm die ganze Bereitstellung der Infrastruktur bei Auslandseinsätzen. So wurde zum Beispiel im Balkan ganze US-Basen von Halliburton erbaut und das Unternehmen verdoppelte in 5 Jahren die Einnahmen aus Staatsaufträgen auf 2,3 Milliarden Dollar. Dabei erhöhte Dick Cheney sein Vermögen von 18 auf 81,9 Millionen Dollar, einschließlich eines Anteils von 30 Millionen Dollar an Halliburton. Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele, welche aber nicht direkt in Bezug zur Rüstungsindustrie stehen, aber Milliarden an Umsatz durch staatliche Aufträge machen. Die Auslagerung der staatlichen Aufgaben führte laut dem Buch Die Schockstrategie von Naomi Klein auch dazu, dass es zu erheblichen Sicherheitsmängeln gekommen ist, welche die Anschläge am 11. September 2001 nicht verhinderten. Dies führte aber nicht zu einem Stopp der Outsourcing-Strategie, sondern zur Überzeugung von Bush, dass der Staat inkompetent sei und nur die Privatunternehmen die nötige Intelligenz und Innovationskraft besäße, um die neuen Herausforderungen auf dem Gebiet der Sicherheit zu meistern. Darauf flossen mehrere hundert Milliarden Dollar an Staatsgeldern direkt in private Taschen, und zwar in Gestalt von Aufträgen, die oft geheim an Firmen aus verschiedenen Branchen gegeben wurden. Vom 11. September 2001 bis 2006 gab das Heimatschutzministerium Aufträge in der Höhe von 130 Milliarden Dollar an private Auftragnehmer. 2001 waren es 2 Lobbyfirmen in der Sicherheitsbranche und Mitte 2006 stieg es auf 543 solche Firmen. Es wurden zum Beispiel über 30 Millionen Überwachungskameras in der USA installiert, was wiederum den Markt für Analysesoftware anstieß, da ja diese 4 Milliarden Stunden Aufzeichnung auch analysiert werden mussten. Die ganze Überwachungsindustrie boomte nach dem 11. September 2001 und plötzlich war die Angst vor dem Terrorismus größer als die Furcht, in einer Überwachungsgesellschaft zu leben. Laut FairEconomy.org heißt es aus einer Studie von 2006, dass seit der Krieg gegen den Terror begann, haben die CEOs der 34 größten Rüstungs- und Sicherheitsunternehmen ihre Bezüge gegenüber dem 4-Jahres-Zeitraum vor dem 11. September 2001 im Durchschnitt verdoppelt. Ja, nun kommt der Song How Does It Feel von Crass.
Yeah.
Der Krieg im Irak brachte eine Menge an neuen Investitionen für zukünftigen Profit. 5 Monate nach dem Fall von Bagdad waren 67% der Bevölkerung arbeitslos. Die Unterernährung breitete sich aus und zeitgleich privatisierte die Besatzungsverwaltung einen Großteil der ehemaligen irakischen Staatsunternehmen. Paul Bremer, ehemaliger politischer Chefberater beim Versicherungsriesen Marsh & McLennan, bot nach den Anschlägen vom 11. September, wobei 295 seiner Mitarbeiter umkamen, mit seiner neu gegründeten Firma Crisis Consulting Practice eine umfassende Dienstleistung im Bereich Terrorabwehr an. 2003, nach der Invasion im Irak, lenkte Paul Bremer die politischen Entscheide im Irak. Er ebnete durch Gesetzesrevisionen den Profit für amerikanische und andere Partnerinvestoren und schon nach einigen Monaten hieß es, McDonald's werde in der Bagdader Innenstadt ein Restaurant eröffnen und General Motors plant den Bau einer Autofabrik. Im Finanzsektor erhielt HSBC, die internationale in London beheimatete Bank, die Lizenz, überall im Irak Filialen zu eröffnen. Zusätzlich wurde die britische Firma Delarue damit beauftragt, eine neue Währung einzuführen und brachte dafür mit mehreren Flugzeugflotten das Geld in den Irak, obwohl die Hälfte der Menschen noch kein Trinkwasser hatte, es keine Straßenbeleuchtung gab und so weiter. Insgesamt wurden 38 Milliarden Dollar vom US-Kongress, 15 Milliarden Dollar von anderen Ländern und 20 Milliarden Dollar aus den irakischen Öleinnahmen als Starthilfe in den Wiederaufbau gepumpt. Dieses Geld kam, laut Naomi Klein, nie zu der irakischen Bevölkerung, da es ja vor allem ausländische Unternehmen waren, die davon profitierten und welche lieber ausländische Arbeiter ins Land holten, da diese besser zu kontrollieren seien. Anhand dieses Beispiels zeigt sich die riesigen Auswüchse, dass nicht nur Geld in die Rüstungsindustrie fließt, sondern eine komplette Profitwirtschaft aus dem Boden gestanzt wird, um noch mehr Kapital zu generieren. Nun kommen wir zum zweiten Teil vom Song How Does It Feel von Cress. Kommen wir zum dritten Teil der Schweiz, vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Die Schweiz rühmte sich schon vor dem Zweiten Weltkrieg mit ihrer Neutralität. Dass das eine Farce ist, ist schon lange klar. Überall, wo es möglich ist, wird Geld generiert. Ob mit Rüstungsmaterial, Rohstoffausbeutung oder Bankgeschäften. Im Jahr 1940 bis 1945 wurde an Deutschland, Italien, Rumänien und Japan Waffen, Munition und Zünder im Wert von über 900 Millionen Franken verkauft. In denselben Jahren verkaufte die Schweiz auch Waffen an die USA und an Großbritannien im Wert von 67 Millionen Franken. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden vor allem Kriegsmaterial über sogenannte sichere Staaten verkauft. So zum Beispiel im Jahr 1964 bis 1968. Da hat sich die Bundesverwaltung für eine Transitbewilligung in Belgien eingesetzt. Dadurch wurden dann die Waffen von der ehemaligen Oerlikon-Bührle im Wert von 900 Millionen Franken über Belgien nach Südafrika, Israel und weitere Staaten ausgeliefert. Offiziell wurde aber unter Druck der Öffentlichkeit die Waffenlieferung nach Südafrika im Jahr 1963 gestoppt. Oerlikon-Bührle gehört heute zum deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall, welche unter anderem in Zürich Oerlikon Flugabwehrgeschütze und Radarsysteme produzieren. Zu den weiteren Rüstungsfirmen der Schweiz zählt die MOVAG mit Standort in Kreuzlingen, welche Radschützenpanzer herstellen. Die Firma Pilatus mit Sitz in Stans, welche neben zivilen Flugzeugen auch militärische Leichtflugzeuge herstellen. Ein weiteres Unternehmen ist der staatliche Rüstungsbetrieb RUAG, welche kleinkalibrige Schusswaffen wie auch Handgranaten, welche 2012 im syrischen Bürgerkrieg eingesetzt wurden, produziert. All diese Unternehmen machen logischerweise Geld mit Waffenexport und diese Waffen landen meistens in Kriegsgebieten. Dies aber meist über Transitländer, da es vom Gesetz verboten ist, Material an Länder zu liefern, bei denen ein hohes Risiko besteht, dass es zu Menschenrechtsverletzungen eingesetzt wird. So werden Panzer von MOVAG an Dänemark, Deutschland, Finnland und Belgien verkauft, welche dann im sogenannten Krieg gegen den Terror eingesetzt werden, wie 2011 in Afghanistan. Zum Abschluss des dritten Teils möchte ich mit speziell großem Hass für den Rüstungskonzern Rheinmetall Air Defense auf deren Geschäfte eingehen. Die Geschichte des Konzerns beginnt 1924, als Emil Georg Bührle die 20mm Oerlikon-Kanone herstellt und dies zum Hauptgeschäft wurde. Im Zweiten Weltkrieg werden rund 2500 alliierte Flugzeuge mit Geschützen der Oerlikon-Bührle abgeschossen. Auch wurden mit Hilfe von Bestechungsgeldern Waffen an Nazi-Deutschland exportiert. Wie schon erwähnt, exportierte trotz UNO-Embargo der Rüstungskonzern Oerlikon-Bührle Waffen an das Apartheid-Regime in Südafrika. Drei Mitarbeiter wurden zu bedingten Gefängnisstrafen verurteilt. Aber der Bund hält die Akten weiterhin unter Verschluss. In Nigeria wurden Rotkreuz-Flugzeuge 1968 während des Bürgerkriegs in Biafra mit Oerlikon-Geschützen beschossen. 1972 bestückte die Oerlikon Contravis, ehemals Oerlikon Bührle, ein italienisches Kriegsschiff mit Geschützen, welche an Muammar al-Gaddafi verkauft wurden. Aktueller ist der umstrittene und zuerst zessierte Export von Flugabwehrgeschützen an Pakistan. Im November 2007 wurde die Kriegsmaterialausfuhr an Pakistan eingestellt, aber ein halbes Jahr später durch die angebliche Normalisierung wieder aufgenommen. So wurde im Jahr 2008 für 110 Millionen 11 Feuerleitgeräte und 24 Fliegerabwehrkanonen von der Rheinmetall Air Defense, ehemals Contravis, ehemals Oerlikon-Bührle, an Pakistan verkauft. Im Frühling letztes Jahr führte der Bundesrat ein Exportmoratorium nach Saudi-Arabien ein, da sich das Land in einem bewaffneten Konflikt mit dem Jemen befindet. Die Waffenlieferungen gehen aber weiter, da Ersatzteile, Munition und besondere militärische Güter nicht betroffen sind. Dafür landet ein saudisches Militärflugzeug auf dem Flughafen Kloten in Zürich und transportiert Munition des staatseigenen Rüstungsbetriebs RUAG in die Heimat. Laut der Pressemitteilung von Rheinmetall erhält diese im März 2016 einen Großauftrag für eine europäische Beschaffungsbehörde in der Höhe von 225 Millionen Euro für Munition. Für wen und für was schreiben sie natürlich nicht. Für eine Beschaffungsbehörde von Europa, welche Munition benötigt? Für was brauchen die dann Munition?
Ladies and gentlemen, it's Christ! It's Christ!
Side on top, dude, but it'll be so back, bitch.
Kommen wir zum vierten und letzten Teil, Schluss und Ausblick. Es wird weltweit jede Menge an Geld mit Krieg produziert, mit Abschlachten, Foltern, Einsperren, Traumatisieren und so weiter. Dass sich die Schweiz daran beteiligt und sich Einzelne damit bereichern, ist auch klar. Auf parlamentarischer, juristischer Ebene wird seit Jahren versucht, dies zu unterbinden, aber der Schweizer Bevölkerung ist leicht Angst gemacht. Arbeitsplätze gehen verloren, der Schweizer Wohlstand ist in Gefahr. Wenn wir es nicht produzieren, produzieren es andere und lauter solcher Scheiß. Es gibt auch andere Wege, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wie zum Beispiel eine Aktion im Juli 2013, wo ein Sitz der Rheinmetall in Berlin markiert wurde. Es wurden antimilitaristische Plakate gekleistert und darauf aufmerksam gemacht, was Rheinmetall auf dem Gefechtsübungszentrum Gütz übt. Mehr zum Gefechtsübungszentrum Gütz und dem Widerstand dagegen findet ihr auf www.war-starts-here.camp. Ein weiteres schönes Beispiel ist die Medienmitteilung vom 27. September 2015, in der es heißt, mehrere Armeefahrzeuge in Brand gesteckt. Beim Brand mehrerer Militärfahrzeuge in Hinwil in Zürich ist ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Bleiben wir aktiv und legen den Profiteuren von Krieg und Ausbeutung das Handwerk. Zum Abschluss noch der Song Reject of Society von Crass. Viel Spaß und bis bald. Now you start to worry. First of all, for you.
try to talk.